Mikrofon ist Olaf Barle. 3/4 aller Menschen in Deutschland sind für die Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätze. Dies ist das Ergebnis einer MNIT-Umfrage. Nur 6 von 100 Befragten meinen, hierzulande werde genug für ihre Sicherheit getan. Die Videoüberwachung von Straßen und Plätzen, ein derzeit sehr kontrovers diskutiertes Thema und in der kommenden Stunde unser Thema in der Redezeit. Wir haben 3 Gäste eingeladen, mit denen Sie, liebe Zuhörer, diskutieren können. Videoüberwachung von Straßen und Plätzen, rufen Sie uns an, Hamburg 040-44-1777. Doch zunächst unsere Umfrage. Till Brosch war mit dem Mikrofon unterwegs und wollte wissen, ob sich die Passanten tatsächlich sicherer fühlen würden, wenn Straßen und Plätze mit Kameras überwacht werden.
Würde ich mich sicherer fühlen. Dann müsste die Strafverfolgung daraufhin auch wirklich angepasst werden und nur die Videoüberwachung alleine ohne Präsenz der Polizei. Ich glaube nicht, dass das wirklich was bringt.
Ja, mit Sicherheit würde ich mich sicherer fühlen und die Sicherheit wäre insofern gegeben, dass die Polizei dementsprechend schneller eingreifen könnte.
Also ich denke mal, Flughafen und Hauptbahnhof ist das schon angebracht. Also Straßen oder so, finde ich, sollte man, wenn, dann nur durch Polizei oder sowas überwachen lassen.
Ja, wenn wir da gar nichts unternehmen, ja, dann wird das ja immer schlimmer. Also leider zieht das gewisse Einschränkungen auch der persönlichen Freiheit nach sich. Also man kann nicht alles haben. Mehr Sicherheit und mehr Freiheit. Also es wird schon in der Richtung laufen müssen.
Ich glaube nicht, dass es auch nur ein Quäntchen mehr Sicherheit bringt. Überhaupt nicht, weil es ist ja schön und gut, dass in irgendwelchen Schaltzentralen das beobachtet werde, wie ich gerade überfallen werde. Aber innerhalb von 5 Minuten werde ich keine Hilfe bekommen, da bin ich absolut sicher. Und länger dauern solche Überfälle in der Regel nicht.
Nee, ich möchte nicht überwacht werden, auf jedem halben Meter. Nee, wo leben wir denn? In Deutschland? Rechtsstaat oder was? Ich möchte mal wissen, wo die Leute sitzen, die das überwachen da. Hat ein Mensch schon 100 Bildschirme vor sich und eher der reagiert, ist die Sache sowieso erledigt.
Unsere Umfrage zum Thema Videoüberwachung. Die Redezeit, diskutieren Sie mit unseren Gästen 040-44-1777. 040-44-1777. Unser erster Gesprächsteilnehmer, Hamburgs neuer Innensenator Udo Nagel. Guten Abend, Herr Nagel.
Guten Abend, Herr Barle.
Wir haben eben die Umfrage gehört. Ist das tatsächlich so bei der Videoüberwachung? Ein Mann sitzt vor 100 Bildschirmen?
Nein, muss ich das, also erstmal ist mal ganz wichtig, dass wir natürlich, ich bin ja ein Befürworter der Videoüberwachung, dass wir die Stadt hier nicht in der Gänze durchleuchten wollen und da hunderte von Kameras aufstellen. Es ist schlicht und einfach daran gedacht, dass an Kriminalitätsbrennpunkten, darüber wird heute noch zu sprechen sein, an Kriminalitätsbrennpunkten, an bestimmten Plätzen, die kriminalitätsmäßig sehr stark belastet sind, dass dort eine Videoüberwachung eingeführt wird. Faktisch kann das dann so ausschauen. Das heißt, dort sind 5 bis 8 Kameras, je nachdem, wie groß der Platz ist, leuchten quasi den Platz aus. Ist auch nicht so, dass ihnen ständig eine Kamera hinterherfährt. Sie merken es im Grunde genommen nicht, außer, dass wir natürlich sowas auch ganz offen machen wollen. Das heißt, wenn die so einen Bereich betreten, gibt es große Hinweisschilder, wo drauf steht, sie sind im videoüberwachten Bereich. Diese Daten werden letztendlich ins Polizeipräsidium Hamburg übertragen. Dort gibt es 2, 3 Bildschirme. Dort sitzen 1 bis 2 Menschen, die das überwachen und auch unter Umständen nicht permanent überwachen, sondern vom Prinzip immer wieder einen Blick drauf haben in der Einsatzzentrale. Und sollten die dann was feststellen, dass dort gedealt wird, dass dort vom Prinzip eine Streiterei beginnt, dann werden sofort Menschen hingeschickt, also Polizeibeamte, die den Konflikt lösen. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Also es ist nicht hier so, dass permanent überwacht wird und das wird auch noch computergesteuert. Sie können das so einstellen und ganz wichtig auch hier in dem Bereich noch, sogenannte private Zonen, Private Zones, wie es heißt. Also man schaut dann auf keinen Bankomaten, man schaut nicht in bestimmte Eingänge, man schaut nicht ins Fenster. Das, was alles irgendwann mal in den Zeitungen stand, dass Nagel St. Pauli übermachen möchte, die Reeperbahn mit Video, es ist weit hergeholt.
Kann denn diese Videoüberwachung die Arbeit von Polizeistreifen ersetzen?
Kann sie nicht, sondern es ist nur eine Unterstützung. Das heißt, es macht keinen Sinn, irgendwo Video aufzustellen und das nicht in einem Gesamtkomplex zu sehen, unterstützend mit Kräften. Das heißt, wenn ich eine Videoanlage irgendwo aufgestellt habe, brauche ich, so wie es eine Zuhörerin oder Zuhörer auch gesagt hat, brauche ich natürlich letztendlich auch Kräfte, die ich dann einsetze. Nur so macht Sinn. Also Videoüberwachung ist immer in einem Kontext zu sehen, so nach dem Motto, hier haben wir Videoüberwachung, gleichzeitig aber auch den Menschen. Die Maschine ersetzt den Polizeibeamten nicht.
Also müssen Sie neues Personal einstellen, denn Sie sagten ja, es sei eine zusätzliche Aufgabe, der Sie danach geht.
Eine zusätzliche Aufgabe, das ist richtig. Das heißt, die auch nicht ganz billig ist. Also eins ist auch klar, wir haben auch im Haushalt bereits solche Sachen mit veranschlagt. So eine Anlage zu Größenordnungen von 13 Kameras kostet durchaus 1 Million D-Mark. Ich bin immer noch in den großen Beträgen bei D-Mark, Beträgen wie viele Menschen in der Stadt. Also roundabout 500.000 Euro, das ist eine. Und sie brauchen natürlich, weil eins ist schon, gerade die Leute in der polizeilichen Einsatzzentrale, dort wo der Notruf 110 aufläuft, die sind mit was anderem beschäftigt. Wir werden dort noch Personal brauchen. Wie viel genau, kann ich noch nicht sagen. Aber damit jemand auf die Kameras draufschaut oder auf die Bildschirme draufschaut und da wird noch, es ist nicht zum Nulltarif zu haben, wenn ich das möchte, aber es ist eine unterstützende Maßnahme und bringt subjektive Sicherheit, hilft bei der Aufklärung von Straftaten und verhindert auch Straftaten. Das zeigen auch die Ergebnisse.
Herr Nagel, da werden wir im weiteren Verlauf der Sendung noch mit unseren Zuhörern diskutieren. Unser zweiter Gesprächsteilnehmer ist Helmut Bäumler, Leiter des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein und Landesbeauftragter für den Datenschutz. Wie die meisten seiner Kollegen hält er sich heute in Saarbrücken auf, zur Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder. Guten Abend, Herr Bäumler.
Guten Abend.
Herr Bäumler, wird es bei den Gesprächen mit Ihren Kollegen in Saarbrücken auch um Fragen der Videoüberwachung gehen?
Ich denke ja, weil wir uns natürlich auch ganz allgemein mit den Fragen, den Konsequenzen aus den jüngsten Terroranschlägen beschäftigen. Es war ja ein Vorschlag, auch von Politikern, jetzt Deutschland flächenweit mit Videokameras zu überwachen gegen den Terrorismus. Deshalb denke ich, wird es ein Thema sein, mit dem wir uns beschäftigen werden.
Was meinen Sie, Herr Bäumler, halten Sie es für möglich, dass Straßen und Plätze in Deutschland schon bald flächendeckend mit Kameras überwacht werden?
Wenn man den Qualitätsmaßstab anlegt, den Herr Nagel eben angelegt hat, dann ist es wahrscheinlich nicht möglich, denn es kostet etwas, es kostet vor allem Personal, das wird man so schnell gar nicht leisten können. Aber ich glaube, dass der Trend und die Tendenz schon da ist, auf diese Technik zu setzen, weil sie ja vermeintlich ein probates, schnell wirkendes Mittel gegen Kriminalität ist. Ich glaube, wir bekommen immer mehr Videokameras in Deutschland. Wir haben jetzt schon nach Schätzungen, die aber niemand wirklich präzise überprüfen kann, etwa 400.000 Systeme im Einsatz. Und die Tendenz ist seit Jahren steigend.
Die sind privat im Einsatz bisher, diese Systeme?
Ja, da sind alle mitgezählt, die öffentlichen und die privaten.
Also es gibt schon öffentlich eingesetzte Videokameras?
Ja, es gibt natürlich schon polizeiliche Kameras in Leipzig, in Regensburg zum Beispiel. Also wir haben ein paar Erfahrungen schon sammeln können. Und wir können ja nach Großbritannien blicken und können sehen, dass dort schon flächendeckend die Städte überwacht werden.
Darüber reden wir auch noch in der Redezeit auf NDR Info. Rufen Sie uns an, liebe Zuhörer, 040 44 1777. Am Telefon begrüßen wir Herrn Münster.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ich finde es einfach lächerlich, Deutschland mit Kameras auszustatten, überwachen zu wollen. Das geht gar nicht. Und die Herren Terroristen, die ja nicht gerade dumm sind, werden genau dann dazu schlagen, wo keine Kameras sind.
Nun, Herr Münster, es geht ja nicht um eine flächendeckende Überwachung, sondern nur gewisse neuralgische Punkte, wo man weiß, da könnte etwas passieren, sollen mit Kameras überwacht werden.
Überall was passieren.
Was sagten Sie?
Es kann überall was passieren.
Ja, das ist wohl wahr. Es kann überall was passieren, aber dennoch hat die Polizei ja ihre Erfahrungen. Meinen Sie nicht, das könnte sinnvoll sein?
Ja, also ich wollte eigentlich ganz was anderes sagen. Ich finde es ganz einfach, es ist lächerlich. Wir versuchen Symptome zu behandeln. Wir sollten die Ursachen behandeln.
Und worin sehen Sie die Ursachen?
Ja, wenn Leute sich eine Handgranate oder Dynamit oder irgendwelche Bomben im Bauch binden und losziehen und sich in die Luft sprengen, die machen das ja nicht, weil sie daran Spaß haben. Warum machen die das?
Herr Nagel, warum bekämpfen wir nicht die Ursachen? Warum setzen wir Videokameras ein oder planen es zumindest?
Herr Münster, erstmal guten Abend. Also Herr Münster, die Situation, Sie sehen natürlich jetzt die Videoüberwachung nur in Bezug auf die Terrorismusbekämpfung und auf die momentane öffentliche Diskussion. Also da muss ich auch Herrn Bäumler recht geben. Es ist nicht möglich, flächendeckend sowas zu machen, will auch gar niemand, weil das auch nichts verhindert. Da gebe ich Ihnen insofern recht. Und die Symptome, das sind die Symptome bekämpfen, in Anführungszeichen, nicht bekämpfen, heißt ja im Grunde genommen vernünftige Erziehung, vernünftige Schule. Ist Elternhaus dafür verantwortlich, dass wir keine Kriminellen mehr haben? Das wäre die Symptome zu bekämpfen. Andererseits wollen wir ja nicht alle Straßen dieser Stadt in irgendeiner Form hier Video überwachen, sondern wir wollen nur an kriminalitätsbelasteten Stadtteilen, an Plätzen, wo vor allen Dingen auch nur Straßenkriminalität passiert. Das heißt nur, das sind Kfz-Aufbrüche, das sind Raubüberfälle. Sowas ist nachweislich in den anderen Städten, wo das schon gemacht wird. Und es wird ja im Grunde genommen auch heute schon, mit Ausnahme von Bremen und Hamburg, gibt es überall die gesetzlichen Grundlagen. Und überall dort wird es im Grunde genommen gemacht. Und es will niemand hier eine Gesellschaft durchleuchten, den gläsernen Menschen, das geht's nicht, sondern die Maßnahmen sind da für den Bürger, für ihre Sicherheit.
Wir haben noch einen dritten Gesprächsteilnehmer in der Runde, und zwar einen jungen Wissenschaftler von der Universität in Hamburg, Dr. Nils Zurawski, Soziologe. Er beschäftigt sich seit Oktober letzten Jahres mit einem Forschungsprojekt, und da geht es um die Wirksamkeit von Videoüberwachung. Die Forschungen laufen in Deutschland und in Nordirland. Warum, Herr Zurawski, in Nordirland?
Schönen guten Abend, Herr Bahle.
Ja, guten Abend.
Warum Nordirland? Nordirland hat als Teil des Vereinigten Königreiches die Sonderstellung, dass es bis vor kurzem überhaupt keine Kameras, öffentliche Kameras dort gab, anders als in Großbritannien. Und in dem ja jetzt stattfindenden Friedensprozess sich viel verändert dort, unter anderem eine enorm steigende Kriminalitätsrate hat, also die ganzen vorherigen Strukturen aufgebrochen werden und ganz neue Sachen dort stattfinden, die vorher so nicht da waren, und man schön beobachten kann, was eigentlich gesellschaftlich im Wandel dort passiert und jetzt auch begonnen wird, Kameras in öffentlichen Plätzen aufzuhängen, und man schön verfolgen kann, wie die Wirksamkeit ist, was für Effekte das haben kann.
Wir haben einmal auf die Internetseiten geschaut, wo Ihre Forschungen dargestellt werden, und da findet sich ein Foto, ein Graffiti auf einer Steinmauer. Und dort ist aufgesprüht, Freiheit stirbt mit Sicherheit. Ist das nicht eine Feststellung? Nehmen Sie damit das Ergebnis Ihrer Forschungen nicht schon etwas vorweg?
Also dieses Graffiti ist hier in Hamburg aufgenommen, ist aber in vielen Städten zu sehen und eigentlich ein relativ alter Spruch. Die Ergebnisse nimmt das nicht vorweg, sollen nur verdeutlichen, was die Gefahren sein können, wenn wir uns auf eine Sicherheitsdiskussion einlassen und einfach immer nur mehr Sicherheit fordern, ohne zu bedenken, was damit vielleicht für geopfert werden kann. Kann man zurück nach Großbritannien gehen, wo die Situation ganz anders als in Deutschland ist und diese Symptome wirklich eklatant sind.
Die Redezeit auf NDR Info diskutieren Sie mit unseren Gesprächsteilnehmern. Am Telefon begrüßen wir Herr Webendörfer.
Ja, guten Abend.
Guten Abend, Herr Webendörfer.
Also ich habe das eben mitgekriegt, wie der eine Anrufer gesagt hat, wir müssen die Menschen verändern und so weiter. Also das ist ja alles ganz schön und ganz gut, nur damit haben wir natürlich die Täter nicht sofort. Sondern hätten wir vor 20 Jahren anfangen müssen. Ich finde das also so aberwitzig, solche Forderungen aufzustellen. Denn die Oma Bolleck möchte jetzt geschützt werden. Ich halte grundsätzlich die Videoüberwachung für eine effektive Maßnahme. Ich denke, sie ist zu akzeptieren, wenn es erstens dort, wo sie angewandt wird, einen nötigen Rechtsschutz gibt. Das heißt, bei Überwachungsmaßnahmen von Straftätern zum Beispiel solche Sachen von einem Rechtsanwalt und von einem Richter genehmigt werden, beziehungsweise wo also der Rechtsanwalt die Betroffenen vertritt, wenn man jetzt also Videoüberwachung analog zum Abhören benutzen will. Die zweite Möglichkeit ist, so etwas taktisch einzusetzen. Ich kann nicht begreifen, dass man also zum Beispiel Umweltsünder einfach nicht belangen kann, weil man kann sie halt nie erwischen. Wann sieht man schon jemanden den Müll in irgendwelche Ecken schmeißen? Sie kommen an Parkplätze, da wird regelmäßig der Hausmüll entsorgt. Das sind Punkte, wo ich einfach sage, warum verzichten wir auf solche technischen Möglichkeiten? Das müssen wir eigentlich auch, denn wir haben unsere Polizeien so abgebaut in den vergangenen Jahren. Wenn wir unsere Polizeikräfte analog der gestiegenen Straftaten haben würden, wären unsere Polizeikräfte heute doppelt so stark wie früher, sind aber 10% geringer etwa oder 15. So, und drittens...
Herr Webendörfer, mal eine Frage zwischendurch. Ja, fühlen Sie sich verunsichert? Sie sind ja nun wirklich pro Videoüberwachung. Haben Sie ein Unsicherheitsgefühl?
Wodurch? Durch die Videokamera?
Nein, nicht durch die Videokameras, sondern vielleicht durch das Fehlen der Videokameras und durch die Kriminalität, die alltägliche Kriminalität, die Sie ja hier beklagen.
Also ich beklage die alltägliche Kriminalität. Also es ist ein Unding, dass was mir selber passiert ist, Hamburg Hauptbahnhof, da kommen also junge Leute an, so gib mal ein paar Mark her und ich sage, ne, überhaupt nicht, komme überhaupt nicht in Frage. Da werde ich bedroht, angepöbelt. Ich sag's, Leute, also bei mir, mit mir überhaupt nicht. Ich bin da sehr wehrhaft. Wähle 110, dann pöbelt mich ein anderer an. Ach, auch noch die Bullen rufen und so weiter. Also wissen Sie, das sind so Sachen. Ich kann sowas gut ab. Ich komme aus der Branche. Ja. Ich kann mit sowas leben. Aber Tausende können das nicht. Meine Mutter würde sich da nicht mehr lang trauen. So, und ich kann es nicht begreifen. Diese Menschen schränken unsere Freiheit ein. Doch nicht, wenn ich da eine Videokamera laufen lasse. Das ist was anderes, wenn ich jetzt diese ganzen Daten alle nehme, die ich über die Videokamera kriege, und sage so, und die gebe ich jetzt zur Auswertung unserem Geheimdienst, und der soll mal gucken, so was wir so an Beifang alles haben. Das hielt ich für problematisch, und da muss ein entscheidender Rechtsschutz greifen. Die Terroristenjagd mit Video oder ohne Video, wissen Sie, wer seine Flucht gar nicht plant, sondern wer sich selber irgendwo in die Luft sprengt, der ist auch schwer aufzuhalten.
Herr Webendörfer, das war sehr interessant, das greifen wir mal auf. Herr Bäumler, Sie als Datenschutzbeauftragter, halten Sie die Videoüberwachung tatsächlich für ein taugliches Instrument zur Kriminalitätsbekämpfung?
Ich bin nicht der Experte, das abschließend zu beurteilen, aber ich habe erhebliche Zweifel. Ich will ein paar Indizien nennen. Der Herr Webendörfer hat eben selbst eine Begebenheit geschildert aus dem Hauptbahnhof in Hamburg, der nach meiner Kenntnis flächendeckend überwacht wird von Videokameras. Zweitens, wenn sie so wirksam wären, wie man das vielleicht erhofft, dürfte es fast keine Banküberfälle mehr geben, keine Überfälle auf Tankstellen mehr. Dort haben wir seit Jahren flächendeckend diese Videokameras. Deshalb, ich habe viel Sympathie für jedweden neuen Gedanken, wie wir der Kriminalität Herr werden können. Aber deshalb ist meine Skepsis eigentlich eher gestiegen in den letzten Jahren. Die Untersuchungen, die wenigen, die wir haben über die Wirksamkeit der Videoüberwachung, zeigen uns, dass es einen nicht wirklich erforschten, aber offenbar vorhandenen Verdrängungswettbewerb gibt. Das heißt, wenn Herr Nagel sagt, wir fangen an bei den Kriminalitätsschwerpunkten, dann muss er eigentlich, wenn er das dann hoffentlich erreicht, das Sicherheitsniveau bewahren will, weitergehen in die Nebenstraßen, denn dort sind dann die Dealer und immer weiter. Das heißt, das ist ein Verdrängungsprozess und am Ende verlieren wir das, und das ist eigentlich der Kern, auf den ich kommen möchte. Was ganz wichtig ist, wir sprechen hier nicht über den Konsum von mehr Benzin durch die Polizei oder irgendein Sachmittel, sondern ein wichtiges Freiheitsgut, nämlich sich unbeobachtet auf öffentlichen Straßen und Plätzen bewegen zu können. Das hat das Bundesverfassungsgericht als elementar für die Demokratie mehrfach bezeichnet. Deshalb müssen wir, wenn wir sagen, zugunsten der Sicherheit soll dort eingeschränkt werden, sehr genau überlegen und sehr präzise begründen. Das ist nicht ein Pappenstiel, um den es hier geht, sondern ein hohes Gut, das die Verfassung schützt. Deshalb meine ich, die Elemente, die Herr Nagel genannt hat, die sind sicherlich diskussionsfähig, dass man mit Kriminalitätsschwerpunkten sich beschäftigt. Ich frage mich allerdings, ist dort nicht sowieso schon die Polizei, wenn sie überhaupt auf der Straße ist, wo wenn nicht dort? Und das Zweite ist dann, wie sehen die konkreten Einsatzbedingungen aus? Es gibt in der Tat Videotechnik, die die Freiheitssphäre stärker schützt als andere. Und vieles, was Herr Webendörfer eingefordert hat, was an rechtlichen Begleitmaßnahmen notwendig ist, das ist sicherlich diskussionsbedürftig.
Wir sprechen heute Abend über Überwachungskameras auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Fordern Sie, liebe Zuhörer, unsere Gäste in der Gesprächsrunde heraus. Hamburg 040-44-1777. Am Telefon ist Frau Rüger.
Ja, hallo.
Hallo, Frau Rüger.
Ja, ich grüße Sie. Und zwar, das geht ja um die Videoüberwachung. Und ich finde, die ist einfach nützlich. Die muss sein, um endlich wirklich mal der Kriminalität Herr zu werden. Nicht?
Also Sie fühlen sich auch unsicher, wenn Sie öffentliche Straßen und Plätze betreten?
Wohne ja hier im Stadtteil Buchholz, gehöre aber hier zu Hannover, nicht? Und ich habe das gestern in der Innenstadt erlebt, massiv wirklich. Ich war in einem Schieboladen, da kommt wirklich, da kam eine Frau an, schubst ein, ich wäre fast zu Boden da, nicht? Zwei Frauen haben das beobachtet. Also wenn es geht, überall Videoüberwachung.
Herr Nagel, Sie als Innensenator, würde in diesem Falle die Videoüberwachung etwas nutzen? Die Dame ist geschubst worden, Frau Rüger. Kann man da etwas machen, wenn das mit Video überwacht wird?
Da kann man sehr wohl was machen, weil wir auf diesem Video dann, erstmal guten Abend, Frau Rüger, auf dieser Videoüberwachung hat man dann in dem Fall nämlich auch den Täter. Und das, diese Mittel kann man da zur Fahndung einsetzen, zur Ermittlung des Täters. Wenn wir noch dran denken, beispielsweise, dass in dem Fall dann vielleicht das sogar zum Raubdelikt gekommen ist, nicht nur über Schubsen so zur Körperverletzung. Wobei vielleicht eins einmal ganz wichtig wäre, glaube ich, dass man mal sagt, um was geht's denn eigentlich auch rechtlich? Und das wissen wir gerade beim Herrn Wedendörfer nochmal ganz wichtig, zum Thema Rechtsschutz. Und hier mal nochmal anzuknüpfen. Was will denn der Senat in Hamburg? Ich hoffe, dass es so kommen wird. Es soll eine Änderung im Datenverarbeitungsgesetz der Polizei im Artikel 8, im Paragraphen 8 passieren. Und ich darf das ganz bewusst mal vorlesen, dass man mal sieht, was das heißt. Also ich zitiere mal. Als Vorschrift für uns, als Rechtsvorschrift für uns, die Polizei darf zur Sicherung öffentlicher Straßen und Plätze, auf denen wiederholt Straftaten verabredet, vorbereitet oder verübt worden sind, mittels Bildübertragung offen beobachten und aufzeichnen, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort weitere Straftaten verabredet, vorbereitet oder verübt werden. Also an Kriminalitätsbrennpunkten offen überwachen. Und es stimmt eben nicht, dass wir hier Verdrängungseffekte hätten, wenn Sie sich die Untersuchung in Stuttgart anschauen. Dass wir natürlich begleitende Maßnahmen machen müssen, ist vollkommen klar. Und es geht auch nicht darum, dass vom Prinzip hier der unbescholtene Bürger videoüberwacht werden soll und dann quasi diese Daten irgendwo weitergegeben werden. Die werden in einem formalen System, werden sie aufgezeichnet und werden nach einer gewissen Zeit, das ist rechtlich alles vorgeschrieben, werden dann wieder gelöscht. Und es werden auch gar nicht alle angesehen, weil wenn Sie sich vorstellen, ganz pragmatisch, Sie haben irgendwo auf einem größeren Platz 8 Kameras aufgestellt, um das wirklich effektiv 100% zu machen, müssten Sie vor jede Kamera übertragen auf einem Bildschirm und ein Mensch sitzt dann vor einer Kamera. Das ist überhaupt nicht zu wuppen im Grunde genommen. Das können Sie personell nicht darstellen. Genauso wie Sie nicht darstellen können, auf jedem Platz permanent einen Polizisten hinzustellen zur Prävention. Das heißt, diese Daten würden aufgezeichnet werden. Das kann man computergesteuert machen, ohne dass die Menschen eingreifen. Die Kollegen kriegen dann ja auch einen Blick für sowas. Braut sich da was zusammen, dann kann man sich mal hinzoomen oder auch nicht. Dann kann man Kräfte vorneweg hinschicken. Also eins ist klar, die eierlegende Wollmilchsau ist die Videoüberwachung nicht. Und ich sage auch nicht, dass wir damit die Kriminalität um 100% runterdrücken können, sondern die Ergebnisse zeigen aber sehr wohl, dass wir dort, wo Videoüberwachung eingeführt worden ist, einen deutlichen Rückgang der Kriminalitätsbelastung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Städte erreicht haben.
Herr Zurawski, der Innensenator sagte eben, dort, wo Videoüberwachung eingesetzt wird, da haben wir tatsächlich einen spürbaren Rückgang der Kriminalität. Sie als Wissenschaftler, gibt es dafür gesicherte Daten? Stimmt das tatsächlich?
Es gibt in Deutschland relativ wenige Daten, außer diesen Umfragen zur Akzeptanz von Videoüberwachung, die allerdings auch aus verschiedenen Umfragen sehr unterschiedlich sind. Also ich habe Zahlen von den 79% bis runter zu 48% bundesweite Umfragen, was natürlich schon wieder sehr komisch ist. Es gibt aber aus Großbritannien unheimlich viele Evaluierung, Überprüfung von Videosystemen. Und da lässt sich sagen, dass Videoüberwachung wirkt und nicht wirkt. Dass es sehr darauf ankommt, wo es eingesetzt wird, wie es eingesetzt wird, auf die Art der Systeme, was damit überhaupt bezweckt werden soll. Und es lässt sich für nur sehr, sehr wenige Taten und Kriminalitätsdelikte wirklich sagen, das hilft. Eins der herausragenden Tatdelikte ist dabei Vandalismus an Autos auf in Tiefgaragen oder auf öffentlichen Parkplätzen. Dort scheint es wirklich abschreckend zu wirken. Die Leute gehen da nicht mehr hin. Für Ladendiebstähle, also es geht jetzt nicht nur um öffentliche, sondern auch um private Kameras, für Ladendiebstähle als auch für Raubüberfälle, was natürlich kein Massenphänomen ist, da wirkt es. Manchmal kann man da merken, dass da was zurückgeht, manchmal aber auch gar nicht. Und man ist nicht mehr sicher, dass das dann davon abhängt, dass da Kameras waren oder ob das andere Gründe hat.
Dieses Wort Großbritannien ist heute Abend schon mehrere Male gefallen. Ich möchte Sie mal fragen, Herr Zurawski, was ist da eigentlich los in Großbritannien? Offenbar, ja, ist dieses Land für Studien prädestiniert. Ist da alles überwacht mit Videokameras?
In Großbritannien stehen nach Schätzung etwa 40.000 Kameras im öffentlichen Raum, also die wirklich sogenannte Open Street
System.
40.000 Kameras.
Das kostet ja eine Kleinigkeit. Wir haben das gehört, 500.000 Euro, die werden ja in England nicht wesentlich billiger sein, die Kameras.
Ein Großteil der Sicherheitsbudgets der Kommunen fließen dort rein. Also in diese elektronische Überwachung. Und etwa 4 Millionen Kameras, schätzt man, sind in Großbritannien insgesamt aufgehängt. Also das betrifft dann Banken, die ganze Privatbahnhöfe, alles, was so privat ist. Oder eben auch der Bereich, den wir als öffentlich wahrnehmen, der aber eigentlich privat ist, wie Kaufhäuser, wie Bahnhöfe, wie Banken und diese ganzen Sachen.
Wie hängt denn das zusammen? Das ist ja eine richtige Überwachungshysterie, kann man schon fast sagen. 4 Millionen Kameras in Großbritannien.
Also ich denke, der Hintergrund ist der gleiche, wie er hier ist. Man will die Kriminalität bekämpfen, man will das Sicherheitsgefühl der Bürger wieder stärken und vielleicht auch, wie man so schön sagt, den öffentlichen Raum für den Bürger zurückgewinnen. Aber es gibt dort ganz andere beziehungsweise weniger Gesetze, die dieses verhindern. Also ist die Umsetzung dieser Idee, Videoüberwachung überall einzusetzen, sehr viel einfacher. Und manchmal habe ich das Gefühl, hier in Deutschland hindern vor allen Dingen die Gesetze, dass wir noch nicht so viel oder auch annähernd so viel haben. Man kann natürlich auch fragen, gibt es andere Hintergründe in England? Hat das da vielleicht früher angefangen? Gab es herausragende Fälle von Kriminalität oder Einzelfälle? Und da gab es eben einige in England vor 10, 15 Jahren, die jeweils einen Boom der Überwachung und Installierung hervorgerufen haben.
Und bei keinem Bürger ein Gefühl, dass ihn das stört, diese ständige Überwachung?
Erstaunlich wenig. Also in Großbritannien gibt es außer den sogenannten üblichen Verdächtigen wie Privatsphärenorganisationen und Datenschutzorganisationen, gibt es kaum Widerstand gegen diese Systeme oder gegen diese Überwachung überhaupt.
Liegt das an der Mentalität da auf der Insel oder wie erklärt sich das? Ich könnte mir vorstellen, bei uns in Deutschland gäbe es schon Widerstände.
Ich denke auch mehr. Das hängt vielleicht auch mit der unterschiedlichen Geschichte zusammen und der Art und Weise von, was Überwachung in den einzelnen Ländern bedeutet. In England ist ein vermuteter Hintergrund, leben die Menschen anders. Also sie leben wohnlich anders in anderen Siedlungen, die wesentlich kleiner sind, die enger sind. Der Großteil lebt in Einzelhäusern oder Reihenhäusern. Das heißt, man überwacht sich gegenseitig. Also dieses Community oder Gemeinschaftsgefühl ist sehr stark ausgeprägt. Und so eine Überwachung gehört auch so ein bisschen zum täglichen Leben und zu der Kultur. Das heißt, das übersetzt auf die Videokameras, es stört keinen so richtig, dass da jemand ist.
Videoüberwachung, die Redezeit auf NDR Info 040-44-1777. Am Telefon ist Herr Reyes Loredo.
Ja.
Guten Abend.
Guten Abend. Und meine Frage geht wild in die Runde, wahrscheinlich eher an den Herrn Senator und an den Datenschutzbeauftragten. Und zwar bezieht sie sich auf ein konkretes Beispiel, was in Deutschland gelaufen ist und auch wieder grandios eingestampft wurde. Und zwar wurden in Weimar, einer thüringischen Stadt, zwei zentrale Plätze überwacht und die Kameras wurden in ihrer Justierung oder Fokussierung unter anderem auf Gebäude gerichtet, in den Büros von politischen Parteien und auch Büros von verschiedenen Zeitungen, Journalisten angesiedelt waren. Wie groß oder wird die Gefahr nicht vollkommen unterschätzt, dass selbst wenn man einen öffentlichen Platz überwacht, einzelne Details herausgegriffen werden, die eine Gesetzesvielfalt tangieren, die hier noch gar nicht zur Ansprache gekommen ist.
Herr Bäumler, aus Datenschutzsicht, was meinen Sie, besteht diese Gefahr der Einschränkung von wirklich bürgerlichen Freiheitsrechten durch Videoüberwachung?
Ich denke schon, das Beispiel aus Thüringen ist ein treffendes Beispiel insofern, als dort ja eigentlich nicht bezweckt war, den Eingang eines Parteigebäudes, wie es dort geschehen ist, und eines Presseorgans zu überwachen, aber es war halt mit drauf. Und es zeigt eben, wenn ich öffentliche Plätze überwache, dann erfasse ich banale Vorgänge, dass jemand dort schlendert, spazieren geht. Vielleicht aber geht jemand gerade zur anonymen Alkoholikerberatung oder zu einer anderen Einrichtung, wo man nicht so gern gesehen werden möchte. Hier sind eben sensible Dinge neben Alltagsdingen und das kann die Videokamera nicht so ohne weiteres unterscheiden, es sei denn, sie sei sehr, sehr intelligent eingerichtet. Ich wollte nochmal auf die andere Frage, wenn ich darf, eingehen. Müssen wir nicht etwas tun? So fragte eine Hörerin etwas drängend. Muss nicht was passieren gegen die Kriminalität? Da muss ich mit meiner Erfahrung als 20 Jahre tätiger Datenschutzbeauftragter sagen, das höre ich nun 20 Jahre lang. Und die Antwort der Polizei und der Politik ist immer gleich. Schärfere Gesetze, neue Instrumente. Wir kennen es ja alles. Schleierfahndung, Rasterfahndung, Schleppnetzfahndung. Wer fragt eigentlich nach 2, 3 Jahren, was damit gemacht worden ist? Wo sind denn die Senkungen der Kriminalitätsraten durch diese vielen, vielen neuen Instrumente der letzten 20 Jahre. Deshalb, glaube ich, muss man sehr vorsichtig mit Aussagen umgehen, die der Bevölkerung so das Gefühl vermitteln, das ist es jetzt. Wenn wir das noch hätten, dann könnten wir den entscheidenden Schlag gewissermaßen gegen die Kriminalität führen. Das ist eben nicht der Fall. Wir bauen aber systematisch immer mehr Freiheit ab. Und wenn wir nichts dafür kriegen, keine wirklichen Verbesserungen im Kampf gegen die Kriminalität, dann, glaube ich, haben wir das Ziel verfehlt.
Herr Reyes-Loredo, das Auge der Videokamera hat nur wenig Intelligenz. Da wird alles aufgenommen, Alltägliches, genauso wie politische Büros.
Darf ich da mal einhaken?
Ja.
Ich würde ganz gerne da einhaken. Also, Herr Loredo, richtig ist, und das hat ja auch, haben auch die Menschen in Weimar und Thüringen zugegeben, es sind schlichtweg Fehler passiert, Punkt 1. Und das ist das genau, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt intelligente Kamerasysteme, und die werden auch eingesetzt, wo ich genau solche Bereiche ausblenden kann. Das heißt, Eingang zur Parteizentrale, Eingang zum Rechtsanwalt oder ein Draufblick auf den Bankomaten, wo man dann vielleicht sogar noch die PIN-Nummer erkennen könnte, beispielsweise wenn er sie eingibt. Das läuft unter privater Zone, ist in den Kamerasystemen drin, und dieses wird natürlich sehr genau überprüft. Bloß in dem Fall war es halt so, Menschen haben Fehler gemacht, punktum. Und ich gehe davon aus, dass wir sowas nicht wollen. Also die Polizei Hamburg möchte sowas nicht. Ich will kein Schlafzimmer schauen lassen, in kein Wohnzimmer schauen lassen. Das ist nicht das Thema. Und deswegen auch vorhin die Ansage, ist auch nicht das Thema, die Reeperbahn zu überwachen, um dort zu sehen, wer irgendwo mit dem Rotlicht was zu tun hat. Das sind private Sphären, die wollen wir schlicht und einfach nicht berühren. Also ist ganz wichtig, die Technik kann es, und wir wollen es nicht, und wir können es auch gewährleisten, das.
Herr Reyes-Loredo, Sie haben es gehört, es sind Fehler gemacht worden, aber die sollen sich, wenn es denn in Hamburg zur Videoüberwachung kommt, hier nicht wiederholen.
Darf ich da ganz kurz nachhaken?
Haken Sie nach.
Und so wie ich auch den Herrn Senator vorher schon gehört habe, möchte ich ihm eine gewisse Naivität unterstellen.
Danke.
Bitte, weil sonst müsste ich ja eine gewisse Bosartigkeit da auch hinsehen. Sie hatten das vorhin schon angebracht mit den Daten, die Sie ja gar nicht alle auswerten können, aber, und das haben Sie auch ganz offen zugegeben, Sie können sie archivieren.
Natürlich werden wir sie euch auch, also die Situation, was geplant?
Das ist aber jetzt ganz gefährlich, was Sie sagen, weil der Datenschutzbeauftragte am anderen Ende der Leitung...
Ja, aber nicht für Hamburg zuständig.
Nein, müssen wir erstmal, ich bin da ganz offen, wir haben hier Maßnahmen vor, die wir auch mit einem offenen Visier führen, das heißt also, natürlich haben wir vor, diese Daten für eine gewisse Zeit zu speichern. Ich erkläre Ihnen auch gleich, warum. Und dann gibt es Systeme, die beispielsweise nach 4 Wochen diese Daten löschen. Hintergrund folgender, warum wollen wir diese Daten kurzzeitig speichern? Wir wollen diese Daten nicht kurzzeitig speichern, so wie es vorhin ein anderer Anrufer sagte, um dann im Nachgang alle Videobänder nochmal auszuwerten, sondern wir wollen diese Daten aufheben für eine gewisse Zeit. Da schweben wir 4 Wochen vor, um dann zu sagen, wenn die Oma Müller morgen kommt und sagt, ich bin da und da überfallen worden und die Kamera, 8 Kameras können sie nicht gleichzeitig ansehen und die Kamera müsste dieses eigentlich aufgezeichnet haben, dass diese Daten dann gezielt, so nach dem Motto gestern Abend 21 Uhr auf dem und dem Platz, dann kann man gezielt da reinschauen, sind Videoaufnahmen da und nützen uns diese Videoaufnahmen, hat die Straftat überhaupt stattgefunden, und zweitens nützen uns diese Videoaufnahmen dann zur Aufklärung einer Straftat. Und nach 4 Wochen, und wir brauchen die Zeit vom Grundsatz her, weil viele Leute nicht gleich die Polizei rufen, auch nicht am nächsten Tag zur Polizei gehen, vielleicht sogar aus einer anderen Stadt sind und sich erst nach 14 Tagen, 3 Wochen entschließen, zur Polizei zu gehen. Und damit würden wir ein wichtiges Fahndungshilfsmittel aufgeben. Das ist der Hintergrund. Und diese Daten werden definitiv nach 4 Wochen gelöscht und werden auch, wie es vorhin einer sagte, an keinen Geheimdienst weitergegeben oder dergleichen mehr. Das ist nicht das Thema. Und so ganz so naiv bin ich nicht, bitte nochmal Wert drauf zu legen.
Aber Fehler können passieren.
Fehler, Menschen machen Fehler, Sie machen Fehler tagtäglich, ich mache tagtäglich Fehler. Wir bemühen uns, Fehler zu vermeiden, um Gottes Willen, ja. Also das ist vollkommen klar.
Dann heißt es menschliche Schwäche am Ende. Herr Gehlert hat uns angerufen. Guten Abend, Herr Gehlert.
Ja, schönen guten Abend. Ja, ich möchte mal dazu sagen, dass ich dagegen bin, dass wir überwacht werden. Bis jetzt ging es ja auch so. Und die Terroristen, ja, die werden ihr eigenes Nest nicht beschmutzen. Die gibt es hier schon jahrelang, die Ausländer. Die planen ja sogar hier von hier aus. Das wissen wir ja alle. So, und die werden ihr Nest erstmal nicht beschmutzen. Zweitens möchte ich sagen, diese ganzen Gelder, ja, was das kosten würde, diese Gelder sollten sie diesen Arbeitslosen geben oder Leute, denen es schlecht geht. Damit ist viel mehr geholfen, weil sie denn nicht klauen müssen. Das kostet so viel Unsummen. Das wollte ich jetzt erstmal damit sagen.
Da sind wir wieder bei der Prävention, das alte Thema, Herr Nagel.
Es ja gut, ist, das ist immer im Gesamtgesellschaftlichen. Dann ja. würden wir so weit gehen, wenn wir den Gedanken weiterführen, so nach dem Motto, es gibt nur guten Menschen und wenn es uns allen gut geht, dann gibt es keine Kriminalität. Die Diskussion kann man führen. Es geht, die ganzen Maßnahmen sind da zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Das muss man immer wieder sehen. Es soll niemand ausgeforscht werden bei der ganzen Situation. Und wenn Sie natürlich sagen, gut, ich will die Gesellschaft total umkrempeln, es geht alles in den Bereich Soziales, dann kann das ein Gedanke sein. Aber die Realität ist doch so, dass wir Kriminalitätszahlen haben. Wir haben Plätze, Örtlichkeiten im öffentlichen Raum, die kriminalitätsbelastet sind, wo es auch nichts nützt, weil ich personell auch nicht die Kraft habe, dort rund um die Uhr einen Beamten oder fünf Beamte hinzustellen. Sie müssen, wenn Sie sagen, Sie wollen einen Platz in der Form überwachen, dann müssten Sie, dann wird es noch teurer, dann müssten Sie vom Grundsatz jeden Beamten mal 6 rechnen, damit Sie das rein zeitmäßig auf die Reihe bringen. Das heißt, wenn Sie da 5 Beamte hinstellen, müssen Sie am Schluss für diesen einen Platz 30 Beamte oder Angestellte, die nur auf diesem Platz. Und wenn Sie da die Personalkosten hochrechnen, dann ist es nochmal um ein erhebliches teurer, wie die Technik, die eingesetzt werden kann.
Herr Nagel, werden wir doch gleich mal konkret jetzt. Sie sagten am Anfang unserer Sendung, Sie haben da schon Mittel eingestellt im Haushaltsplan. Ja, wie viel haben Sie denn da eingeplant und wie viele Kameras wollen Sie anschaffen?
Das ist ein ganz offener Prozess. Wir sind überhaupt nicht heimlich. Die Situation ist die, dass im Haushalt veranschlagt sind, unsere Haushaltsplanung, wir müssen ja vorplanen,
ja.
Und zwar sind es ganz konkret 518.000 Euro.
Da kriegen Sie ja mal gerade eine Kamera.
Da kriegen wir ungefähr 13 Kameras nach den jetzigen
13
Kameras nach den jetzigen Kosten, nach den jetzigen Kostenschätzungen. Und wir müssen das natürlich einplanen, weil ich kann nicht einfach in die Kasse greifen und sagen, ich kaufe jetzt das beispielsweise. Und das ist geplant. Immer unter der Maßgabe, sowohl im Regierungsprogramm des vorherigen Senats als auch des jetzigen Senats ist dieses als Regierungsziel mit enthalten, an kriminalitätsbelasteten Orten, und da lege ich immer wieder Wert drauf, an Kriminalitätsbrennpunkten, da kann man nochmal drüber definieren, was das denn tatsächlich heißt, nur dort diese Maßnahmen zu machen. Und auch dann, das war oft keine Frage, das zeigen jetzt auch die Ergebnisse in Stuttgart beispielsweise, die haben das an einem Platz aufgebaut, haben das ein Jahr lang laufen lassen. Die Zahlen sind zurückgegangen dort, und zwar erheblich zurückgegangen. Dort haben sie die Maßnahmen wieder aufgehoben und setzen die Kameras jetzt als mobile Anlage quasi woanders ein. Und was sich jetzt zeigt beispielsweise, dass dort die Kriminalitätsbelastung zumindest ein Jahr später nicht wieder gestiegen ist. Das sind so die ersten Ergebnisse, weil die Polizei evaluiert natürlich ihre Daten auch. Bloß uns wird mal ab und zu unterstellt, dass wir immer lügen, aber das machen wir nicht, davon abgesehen. Ja, so nach dem Motto, weil den Statistiken bei uns traut man immer nicht. Aber wir wollen ja auch wirklich von uns aus schlicht und einfach diese Technik, die viel Geld kostet, auch zielgerichtet einsetzen. Das ist mir ja wichtig. Ich will ja sowas gar nicht laufen lassen in Bereichen, wo es nichts bringt, sondern dort, wo die Kriminalität damit tatsächlich auch reduziert werden kann.
Die Redezeit zum Thema Videoüberwachung am Telefon ist Frau Bayer.
Ja, guten Abend.
Guten Abend, Frau
Bayer. Ich möchte drei für mich wesentliche Punkte dazu zur Diskussion beitragen. Ich würde es für sehr naiv halten, auch insgesamt in der Bevölkerung, was ich da teilweise auch von einem Herrn gehört habe, empfand ich als katastrophal. Drei wesentliche Punkte. Erstens ist ganz wichtig, Kameras dürfen wirklich nur an ganz überlegten, durchdachten Punkten sein. Wenn ich in eine Bank reingehe und ich will Geld
genau abgeben, das sagt ja der,
kann ich das gut verstehen.
Genau, aber das sagt ja der Innensenator, nur neuralgische Punkte.
Ja, das mag sein, aber das muss auch so im Bewusstsein bleiben. Und zwar alleine, ich kann nicht in der Gesellschaft, ob wir nachher großes Europa haben oder nicht, ich muss die Werte in einer Gesellschaft, die auch Eltern den Kindern zu vermitteln haben und die Schulen, wo es weitergeht, die müssen entweder neu aufgelebt werden, durchdacht diskutiert werden, und die müssen selbst gelebt werden.
Frau Bayer, das ist entscheidend. Der zweite Punkt, ja.
Der zweite Punkt ist der, wir haben die Demokratie nicht gepachtet. Es kann immer mal sein, dass in einer Gesellschaft eine Situation radikal kippt. Und dann gibt es Leute, die regieren und gehen mit Daten ganz anders um. Das kann keiner uns garantieren. Und der dritte Punkt, die Experten, die kommen mir wirklich manchmal so vor, und darum sollte man auch andere Leute dazu unbedingt hören, auch in mehreren Diskussionen. Experten kommen mir vor, wie wenn ich, sagen wir mal, zu einem Arzt gehe, einem Facharzt für Orthopädie, und ich sehe, mein Körperbau ist nicht hundertprozentig. Da sagt, da müssen wir was, da sollten wir was und hier was tun, und da brauchen sie Einlagen. Das, der Experte denkt anders, und darum muss er reduziert werden durch ein gut durchdachte System, die wiederum ihn in die Kritik nimmt.
Herr Bäumler, als Datenschützer, wir haben die Demokratie nicht gepachtet, sagte die Hörerin eben. Sehen Sie diese Gefahr, dass sich gesellschaftliche Zustände über einen längeren Zeitraum, sagen wir von mir aus 10 oder 20 Jahre, verändern könnten und dann, was mal positiv angedacht war, sich gegen die Menschen kehren könnte?
Ich denke schon, wir haben ja im letzten Jahrhundert in Deutschland verschiedene Formen der Diktatur erlebt, so lange ist es noch nicht her. Und es ist nicht nur die Gefahr, die Frau Bayer jetzt genannt hat, dass mal andere Kräfte an die Macht kommen können, das wolle Gott verhindern, sondern es ist der schleichende Prozess, der Verlust demokratischer Freiheiten, das sich gewöhnen an die Beobachtung, das gar nicht mehr hochschauen auf die Kameras und resignieren, wer da jetzt schon wieder zuguckt. Das sind demokratiefeindliche Entwicklungen, die man sehen muss, und die wiegen auch. Es wiegt die innere Sicherheit sehr viel, aber es wiegen auch diese Aspekte, die müssen wir sehen. Und der Teufel steckt hier schon im Detail. Ich muss da nochmal zurückkommen auf Dinge, die Herr Nagel gesagt hat. Er hat gesagt, auch so ein bisschen, um die Brisanz herauszunehmen, wir schauen uns das vielleicht gar nicht an. Wir heben es einen Monat auf und wir geben es nicht an den Geheimdienst weiter. Das steht aber mit Verlaub in dem Text, den er vorgelesen hat, vielleicht auch nur auszugsweise, so nicht drin. Alle Polizeigesetze erlauben unter bestimmten Voraussetzungen die Weitergabe von Daten an die Geheimdienste. Das müsste dann hier ausgeschlossen sein, ausdrücklich. Vielleicht steht das auch drin, er hat es aber nicht zitiert. Richtig. Also es ist schnell dahingesagt, da kann nichts passieren. Und ich glaube auch, dass die Polizei das gar nicht vorhat. Aber das muss man als Bürgerrechtler dann schwarz auf weiß im Gesetzblatt nachlesen können.
Also da müssen wir jetzt nochmal nachfragen. Es wäre also möglich, die Polizei hebt die Daten 4 Wochen lang auf. Der Geheimdienst sagt, ihr müsst uns die Daten zur Verfügung stellen und dort liegen sie dann noch Jahre. Ist das prinzipiell möglich, Herr Bäumler?
Im Allgemeinen ja. Also es gibt bestimmte Voraussetzungen, unter denen Geheimdienste polizeiliche Daten bekommen können und umgekehrt. Wenn die vorliegen und dann auch zutreffen auf Videoaufnahmen, wäre das prinzipiell möglich, wenn nicht in dem Gesetzentwurf drin stünde, dass die Videoaufnahmen wirklich nur für die Zwecke der Polizei verwendet werden dürfen. Hier kommt es wirklich auf den Wortlaut an.
Also Herr Nagel, sind Sie vielleicht nicht doch ein bisschen naiv, wenn wir das jetzt hören hier, was der...
Also ich bitte Sie, Herr Bäumler, Sie kennen doch die Regelungen bundesweit in den ganzen Länderregelungen.
Leider.
Ja, was heißt hier leider? Situation ist doch, also es geht doch nicht darum, die Geheimdienste eine Information zu geben. Es geht darum, den Bürgern vom Prinzip mehr Sicherheit zu geben, die Kriminalität.
Das weiß ich.
Das wissen Sie, also da sind wir auch einig. Und ich gebe Ihnen recht, also wir haben ja gerade über Weimar und Thüringen gesprochen. Natürlich sind da Fehler passiert. Das ist ja auch von dort eingestanden worden. Mhm. Da sind wir uns ja einig. Das war auch nicht beabsichtigt, was dort passiert war. Das glaube ich auch, kann man auch ganz offen sagen. Und es geht doch nicht darum, Daten an den Geheimdienst weiterzugeben. Auf solche Ideen bin ich gar nicht gekommen bisher.
Ja, gucken Sie mal in der Polizeigesetz. Ja,
aber es ist offensichtlich möglich. Die Möglichkeit besteht.
Kann man nicht ausschließen.
Und das müssen wir einplanen.
Das müssen wir überhaupt nicht einplanen, weil das kann man auch im Gesetzentwurf dementsprechend unterbringen.
Sehr schön.
Wir haben den Gesetzentwurf ja noch nicht fertig. Es geht ja jetzt erst einmal um die Regelung und es gibt begleitende Maßnahmen, wo man sowas sehr wohl ausschließen kann.
Das wäre wichtig.
Aus wissenschaftlicher Sicht, Herr Zurawski, ist es tatsächlich so, dass die Videoüberwachung dieses subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen erhöhen kann?
Also Herr Nagel hat ja von seinem Wunsch gesprochen, die Kameras einzusetzen, um Sicherheit der Bürger zu erhöhen. Und ich frage mich manchmal, ist es nicht, dass durch diese Technologie ein Instrument einfach auf den Markt, in die Öffentlichkeit geschmissen wird, als Placebo, oft auch ein sehr populistischer Effekt nach bestimmten Vorfällen, wie jetzt Madrid, wo das alles ja wieder hochkocht, wird den Bürgern da nicht Sicherheit vorgespielt? Denn letztendlich keiner der Bürger weiß, wie diese Videokameras funktionieren. Sitzt tatsächlich dort jemand, passt auf, das ist sehr teuer. Man kann sich das ja durchrechnen. Ein Operateur, der Kameras überwacht, sitzt da 8 Stunden, braucht man 3 am Tag, Urlaub, Krankheit, so, ist teuer.
Genau. Wird den Leuten Sicherheit vorgegaukelt?
Nein, das ist kein Placebo. Also was vollkommen klar ist, Wir wollen das nicht einsetzen zur flächendeckenden Terrorismusbekämpfung. Das wäre ein Placebo. Weil da gilt das, was heute auch ein Zuhörer bereits gesagt hat, so nach dem Motto, einen Menschen, der sich selbst in die Luft sprengt, da kann ich nichts verhindern, da komme ich in jedem Fall zu spät, da kann ich bestenfalls noch die Rettungskräfte koordinieren, aber das war es dann auch schon, aber da habe ich das Ziel nicht erreicht. Also es ist kein Placebo, sondern die Daten, die Auswertungen bundesweit in den einzelnen Ländern zeigen, dass Videoüberwachung etwas bringt für die Sicherheit der Bürger.
Darf ich mich zu dem Punkt auch einschalten, zur Frage des Bewusstseins der Bürger mit einer kurzen Bemerkung?
Herr Bäumler, als Datenschutzbeauftragter.
Das muss man natürlich ernst nehmen, wenn Leute sagen, ich würde mich sicherer fühlen mit solchen Kameras, aber vielleicht müssten wir den Ansatz dann anders wählen. Nicht, wie es die Polizei normalerweise tut, auch Herr Nagel tut, nämlich auf Kriminalitätsschwerpunkte zu setzen, wo man eben dann alles mitfängt, Spreu und Weizen, sondern vielleicht sich konzentrieren auf Angsträume, einsame ja. Parkhäuser, dunkle Tunnels, wo Menschen wirklich Angst haben, wo es eine Erhöhung der Lebensqualität ist, wenn sie dort die Sicherheit haben, dass irgendjemand zuschaut und ihnen vielleicht hilft, das wären vielleicht ganz andere Ansätze.
Da muss aber jemand zuschauen und nicht nachher, also da muss es präventiv auch wirklich möglich sein, denn nichts größer oder nicht, kein größerer Horror kann man sich vorstellen. Man sieht die Kamera, man wird überfallen und niemand hilft einem.
Also eins ist auch klar, das muss man gleich nochmal ergänzen, es geht bei den kriminalitätsbelasteten Räumen nicht nur darum, dass wir die Fallzahlen der Kriminalstatistik haben. Es geht auch um sogenannte weiche Daten und Beschwerdelagen von Bürgern auf bestimmten Plätzen. Und die sind auch, das zeigt es auch, nach solchen Einrichtungen von solchen Kamerastandorten in den anderen Städten massiv zurückgegangen. Die Sauberkeit hat wieder Einzug gehalten, Beschwerden gingen zurück. Also diese weichen Daten werden in der Gesamtlagebeurteilung ja natürlich mit einbezogen.
Uns hat wieder jemand angerufen, am Telefon ist Herr Katijowski.
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend, Herr Senator, guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Ich bin für die Fernsehüberwachung und zwar aus dem Grunde, ich bin sehr häufig in Großbritannien, in England, das ist schon besprochen worden, und ich fühle mich in England nicht überwacht, sondern ich fühle mich sicher durch die Überwachung der Kameras, die ja offensichtlich überall sind. Aber ich möchte noch einen weiteren Aspekt reinbringen. Das Wort Überwachung scheint mir hier einfach verkehrt zu sein. Hier geht es um Sicherheit. Kein Mensch stellt in Frage, dass beim Militär die ganze Welt durch AWACS-Flugzeuge, durch Radarstrahlen und so weiter überwacht wird. Zum einen. Zum anderen, die deutsche Marine hat sich fürchterlich darüber beklagt, dass ihnen die Tornados weggenommen worden sind. Einfach weil sie durch die Tornados, durch die Möglichkeit der, in Anführungsstrichen, Luftüberwachung, Personal sparen, Schiffe sparen. Und es geht doch ganz einfach um unsere Sicherheit. Wenn wir Sicherheit haben wollen, dann sollten wir die Möglichkeiten von Fernsehkameras einfach mit annehmen.
Und Sie haben gar keine Bedenken, dass es Ihre persönlichen Freiheitsrechte einschränken könnte oder die anderer Menschen oder dass damit auch Daten erhoben werden könnten, ja, die eigentlich nicht erhoben werden sollten und dann dem Geheimdienst möglicherweise zur Verfügung gestellt.
Wenn ich Sicherheit haben will, dann muss ich unter Umständen dafür einen Preis bezahlen. Vorhin sagte die eine Dame, das könnte bei einem anderen Regime Missbrauch treiben. Wenn das so wäre, dann dürfte ich mich nicht mal in ein Auto setzen, weil ich dann verunglücken könnte. Also entweder will man Sicherheit haben oder man will keine Sicherheit haben.
Aber könnten Sie sich nicht vorstellen, dass Sie, auch Sie mal in eine Situation kommen, ja, wo Sie besser nicht beobachtet werden möchten, ohne dass Sie jemandem etwas zu Leide tun oder ohne dass Sie kriminell tätig werden?
Also wenn ich nicht beobachtet werden möchte, dann gehe ich dahin, wo ich weiß, da beobachtet mich niemand.
Wenn es das noch gibt.
Aber wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, das geht ja auch schon los, ob ich fotografiert werde oder nicht von einem Journalisten oder von sonst jemandem, von einem Touristen. Die Überwachung bringt mir Sicherheit. Und in England fühle ich mich absolut sicher, nicht absolut sicher, aber ich fühle mich nicht überwacht, ich fühle mich einfach sicher.
Herr Katijowski, die Frage müssen wir Ihnen auch noch einmal stellen. Wenn Sie von einem Journalisten fotografiert werden, dann können Sie sich dagegen verwahren. Aber der Videoüberwachung sind Sie ausgeliefert, in jedem Falle.
Also, wenn mich jemand fotografiert und ich bewege mich in der Öffentlichkeit, davon muss ich ausgehen. Genauso wie ich davon ausgehen muss, dass wenn ich im Auto fahre, dass mich jemand anfährt. Hier geht es doch ganz schlicht und einfach darum, es spricht alle davon, dass Kosten eingespart wird, kein Geld und wie auch immer. Auf der anderen Seite schreien wir alle nach Sicherheit, jetzt gerade durch den Terrorismus. Da müssen wir uns überlegen, was wollen wir denn?
Hatten Sie ein persönliches negatives Erlebnis in letzter Zeit? Sind Sie ja irgendwie belästigt worden oder Zeuge einer kriminellen Tat geworden?
Ja, ich habe in Blankenese ein Geschäft und da ist mir neulich was gestohlen worden. Da hat mir die Polizei geholfen. Aber ich möchte einfach Sicherheit haben.
Also es geht um Ihr subjektives Sicherheitsgefühl. Herr Dr. Zurawski,
dieses Beispiel mit dem Auto kann man natürlich auch anders sehen. Also er nutzt die Freiheit, Auto zu fahren, geht das Risiko, einen Unfall zu haben. Er möchte die Freiheit haben, unbeobachtet zu sein und öffentlich sich zu bewegen. Dann könnte man auch sagen, dann trägt man das Risiko, das ist menschlich, überfallen zu werden und dass einem irgendwas passiert. Also es gibt Risiken, die wir bereit sein müssen zu tragen, um die Sicherheit zu haben. Und das ist vielleicht nicht das Risiko, überwacht zu werden, sondern einfach das Risiko, überfallen zu werden. Was natürlich nicht heißt, dass man nichts dagegen tun sollte, da gebe ich Herrn Nagel natürlich völlig recht. Aber die Frage ist immer, wie und wie man das dann umsetzt und macht. Und wenn er sich in England wirklich so sicher fühlt, er würde es nicht, wenn er die Untersuchungen lesen würde, die in den Kontrollräumen gemacht worden sind, da herrscht teilweise das absolute Chaos.
Was heißt das da in den Kontrollräumen? Herrscht das absolute Chaos? Nicht genügend Leute, zu viele Monitore?
Zu viele Monitore, da sind Wände mit 30, 40 Monitoren, die aber noch wesentlich mehr Kameras bedienen. Das heißt, die rotieren immer die Bilder, man sieht also nicht immer alles. Die Leute, die dort arbeiten, oftmals nicht Polizisten, sondern private Subunternehmer mit Einarbeitungszeiten zwischen einem Tag und einer Woche.
Das ist aber nicht das, was wir wollen.
Ich sag nur, er hat sich gesagt, er fühlt sich in England wohl. Und das passiert da. Streit zwischen den Leuten. Es gibt Partnerschaften mit der Polizei, die oftmals sehr spannungsgeladen sind, weil da Konkurrenz entsteht. Also es ist nicht alles sehr rosig, was dahinter passiert. Also das, was die Kamera suggeriert, wird da hinten nicht immer unbedingt immer eingelöst.
Ich kann natürlich nur eins sagen. Ich war letztes Jahr in London, habe mir das in der Police of City of London angesehen und da ist es bei weitem nicht so, erst, also wie Sie das gerade beschrieben haben. Und die Bereiche, die Sie im privaten Sicherheitsdiensten hier beschrieben haben, um die geht's hier nicht. Es geht hier um Eingriffsrechte für die Polizei nach diesem Pol-DVG, also Datenverarbeitungsgesetz der Polizei, das nach vernünftigen Maßstäben umgesetzt werden soll. Das ist der wichtige Punkt für mich.
Was ist mit der Partnerschaft zwischen der Polizei und dem Bahnschutz? Denn da gibt es ja auch, dass die Räume gleich benutzen, dass die Polizei Zugriff hat auf die Kameras. Also in Münster war das zum Beispiel so vor Jahren schon, dass die Polizei Zugriff auf die Kameras hat, die der private Sicherheitsdienst der Bahn macht. Also Partnerschaften, die das installieren. Und da wird es eben kritisch, wenn diese öffentlichen und privaten Bereiche vermischt werden.
Das haben wir heute schon. Aber die Situation ist wieder ganz anders. Gehen Sie heute in U-Bahnen rein, die werden auch teilweise überwacht.
Privates Gelände.
Und das, auf diese Daten greifen wir nur dann zu, wenn jemand eine Anzeige erstattet, weil in dieser Bahn eine Körperverletzung passiert ist oder ein Raubdelikt, dann ist auch Interesse der Bürger da. Und ansonsten kommen wir nicht in die Daten, nehmen Sie Hauptbahnhof, dort werden die Daten schlicht und einfach wird auch überwacht. Und die Polizei kann im Vorgriff, wenn wir wissen, es kommt eine gewalttätige Demonstration eventuell, können wir für eine bestimmte Phase verlangen, dass dann die Daten aufgezeichnet werden und die Daten werden anschließend wieder gelöscht. Also es will kein Mensch irgendetwas Böses.
Also Fazit, Videoüberwachung kann das subjektive Sicherheitsempfinden erhöhen, das subjektive. Ansonsten gibt es nur wenig gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse. Herr Zurawski, Sie forschen daran an der Uni in Hamburg. Wie wird es weitergehen?
Also wir haben natürlich das, was wir geplant haben vor, die Interviews, die Umfragen, um zu sehen, wie Leute überhaupt Kameras wahrnehmen, was ihre Einstellungen sind, wo der Grad beginnt, weil es immer diese Umfragen immer so pauschal sagen, ich bin dafür. Keiner fragt sie, in welchen Bereichen sie dafür und dagegen sind.
Wie wäre es denn mal mit einem Pilotprojekt in Hamburg?
Und wenn Herr Nagel sagt, er möchte das gern ausprobieren in Hamburg an bestimmten Stellen, dann würde ich mich sehr freuen und ihm vorschlagen, ob wir das nicht wissenschaftlich begleiten sollen. Dann hätte er uns wäre geholfen, uns wird das sehr interessieren und ihm wird das vielleicht auch helfen und anschließend interessieren. Völlig ergebnisoffen und ohne ideologische Scheuklappen, aber eine Zusammenarbeit, warum nicht?
Herr Bäumler, ganz kurz noch einmal aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ist das okay, wenn hier in Hamburg ein Pilotprojekt startet zur Videoüberwachung?
Also wenn die rechtlichen Voraussetzungen stimmen, ja, das ist sehr vernünftig, denn wir brauchen objektive Untersuchungen. Alles, was Herr Nagel zitiert, sind polizeiliche Zahlen. Die können stimmen, müssen aber nicht stimmen. Ja, gut, aber das wollen wir gerne von Wissenschaftlern nochmal untersuchen lassen. Und wir brauchen noch ein weiteres, das wäre auch eine Aufgabe für Wissenschaftler. Wir müssen nicht nur den Datenschutz fragen, ob er weitere neue Kameras verhindern möchte, das kann er eh nicht verhindern, sondern wir fragen offensiv zurück, wer schreibt eigentlich auf, wie viele Kameras wir schon haben? Wann entsteht endlich eine Karte der Städte, wo wir sehen können, welche Bereiche schon beobachtet sind und welche noch frei sind?
Hier unsere ist Zeit ist Menge zu Ende. Herr Bäumler, ich muss Ihnen ins Wort fallen. Das war die Redezeit auf NDR Info. Die Redaktion hatte Dietrich Schilling. Im Gespräch waren Hamburgs Innensenator Udo Nagel, Schleswig-Holsteins Datenschutzbeauftragter Helmut Bäumler und Dr. Nils Zurawski, Soziologe an der Uni in Hamburg. Morgen an dieser Stelle ein medizinisches Thema, das vor allem Frauen betrifft. Es geht um neue Therapien und bessere Heilungschancen bei Brustkrebs. Dann mit Renate Herrington. Heute verabschiedet sich Olaf Barle.